rti.de Podcast. Kontrovers mit Dennis Karabak.
Meine lieben Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge Kontrovers mit Dennis Karabak. Heute haben wir das Thema Mobilmachung, wie Russland sich für die Operationen der Ukraine rüstet. Am 21. September 2022 war es dann soweit. Die Teilmobilmachung durch Wladimir Putin wurde offiziell ausgerufen. Und das brachte so einige Veränderungen mit sich. Und parallel dazu gab es dann auch die Einberufung der Reservisten. Von 300.000 Mann ist hier die Rede. Und wir werden in unserem Podcast heute darauf eingehen, was für Schwierigkeiten das mit sich bringt, was diese Mobilmachung für Folgen hat und wo das Ganze hinführen soll und wofür die 300.000 Soldaten eingesetzt werden sollen. Ja, die Spezialoperation, die im Februar 2022 begann, hatte so einige Veränderungen mit sich gebracht. Zunächst einmal ist man davon ausgegangen, dass man mit einer schnellen Militäroperation in der Ukraine für Ruhe sorgen kann, beziehungsweise dafür Sorge tragen kann, dass militante Gruppierungen beziehungsweise Nazi-Gruppierungen wie die Azov sehr schnell von der Bildfläche verschwinden. Allerdings gab es massive Probleme und diese Probleme hatten einen bestimmten Namen. Die Vereinigten Staaten von Amerika, die Europäische Union oder die NATO. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Allerdings hatten alle eines gemeinsam. Sie lieferten feuchtfröhlich finanzielle Mittel, Waffen und Munition in die Ukraine und rüsteten diese massiv hoch. Und das nutzte die Ukraine definitiv aus. Zunächst einmal gab es versuchte Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland im März 2022. Diese wurden durch die Türkei vermittelt. Allerdings brach die Ukraine die Friedensverhandlungen sehr schnell ab, nachdem sie massiven Rückenwind von den Vereinigten Staaten von Amerika bekamen. Denn diese versicherten der Ukraine, macht mal ruhig weiter, führt mal schön Krieg, wir werden euch definitiv mit Waffen, Munition und finanziellen Mitteln mit unseren Geschwistern und Brüdern aus der NATO und der Europäischen Union unterstützen. Und so kam es auch. In der Tat haben wir das in den vergangenen Monaten nach den Friedensverhandlungen gesehen. Waffenlieferungen en masse, finanzielle Mittel en masse. Und Russland hat darunter gelitten. Und das nicht nur einmal, nicht nur zweimal. Seit dem Maidan 2014 musste die russische Bevölkerung in der Ostukraine so viele Demütigungen, Drangsalierungen hinnehmen, dass irgendwann mal auch die Grenze erreicht war. Und Wladimir Putin schwor sich eins: Wir werden das nicht noch einmal zulassen. Und das Ende vom Lied ist jetzt nun da. Wir haben die Mobilmachung. Die Ukraine hat das Spiel einfach zu weit getrieben. Zunächst einmal möchten wir uns doch einmal an die Gegebenheiten erinnern, wo doch russische Generäle reihenweise ermordet worden sind, die Anschlägen zum Opfer gefallen sind und die auch durch Geheimdienstinformationen der CIA und der Vereinigten Staaten von Amerika mehr oder weniger zielgerichtet durch ihre Handlanger die ukrainischen Truppen hingerichtet worden sind. So, wir haben aber auch in den vergangenen Monaten gesehen, dass dies natürlich den russischen Truppen auch zugesetzt hat. Wir haben gemerkt, dass dort nicht die Ukraine kämpft, sondern dass wir einen Stellvertreterkrieg haben, der durch die Vereinigten Staaten von Amerika an vorderster Front angestiftet wird. Und das haben wir in den vergangenen Monaten nicht nur einmal gesehen, nicht nur zweimal gesehen, sondern fast täglich. Inzwischen sind wir an einem Punkt angekommen, wo es kein Zurück mehr gibt. Wladimir Putin hat nicht mehr die Möglichkeit, einfach zu sagen, alles klar, ich nehme das so hin, ziehe meine Truppen ab und gehe zurück nach Russland. So einfach funktioniert das Ganze nicht mehr. Er hat ein Versprechen abgegeben und er ist ein Mann, der definitiv zu seinem Wort steht. Er hat gesagt, ich werde entnazifizieren, er hat es getan. Das Azov-Stahlwerk wurde unter Kontrolle gebracht und die Nazis wurden aus dem Azov-Stahlkraftwerk einfach mal herausgezogen und herausgefiltert. Wie Dreck aus einer Wunde. Und jetzt haben wir die Phase, wo Wladimir Putin sagt, ich werde meine russischen Landsleute in der Ostukraine nicht aufgeben. Und auch zu diesem Wort wird Wladimir Putin stehen. Denn die Gegenoffensive der Ukraine ist einfach mal gescheitert. Allerdings braucht Wladimir Putin hier Rückhalt in seiner Bevölkerung und vor allem Nachschub, damit er sein Versprechen auch halten kann. Und deswegen ist es an der Zeit, vaterländisch zu sein, patriotisch zu sein und zu seinem Land zu stehen und in der Ostukraine seine Bevölkerung zu verteidigen. Wladimir Putin hatte irgendwann mal die Nase voll. Es war an der Zeit, hier ein Statement zu setzen und endlich in der Ukraine und in dem Verlauf der Spezialoperation weiterzukommen. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Man hat Wladimir Putin und Russland förmlich dazu getrieben, in der Ukraine weiter zu intervenieren und die Mobilmachung, in diesem Fall keine Generalmobilmachung, sondern die Teilmobilmachung auszurufen, Reservisten zusammenzutrommeln und in der Ukraine für Ruhe zu sorgen. Doch zunächst einmal sollten wir uns die Frage stellen, was ist überhaupt eine Mobilmachung bzw. eine Teilmobilmachung und was soll damit erreicht werden? Unter einer sogenannten Mobilmachung versteht man die Vorbereitung der Streitkräfte eines Staates auf den Einsatz, meist für einen Angriffs- oder Verteidigungskrieg. Die bestehenden aktiven und teilaktiven Truppenteile werden mobilisiert, also beweglich gemacht. Sie werden in die Lage versetzt, ihre Friedensstandorte zu verlassen, um Kampfhandlungen ausführen zu können. Bisher nicht aktive Truppenteile, solche wie die Reserve, werden dann neu aufgestellt und neu aufgegliedert. Jetzt gibt es die Generalmobilmachung und die Teilmobilmachung. Bei einer Generalmobilmachung oder allgemeinen Mobilmachung werden alle Streitkräfte mobilisiert. Bei einer Teilmobilmachung nur ein Teil der Streitkräfte. Und hier gibt es drei große Streitkräfte: Heer, Luftwaffe und die Marine. Doch was passiert ganz genau bei einer Mobilmachung? Bei einer Mobilmachung werden die aktiven Truppen oft personell und materiell verstärkt. Das heißt, die Truppenteile bekommen oftmals mehr Möglichkeiten einer Handlung. Sprich, sie werden A, beweglich gemacht. Das heißt, man kann diese sehr schnell innerhalb von 48 oder 72 Stunden verlegen, wie bei der sogenannten NATO Response Force, die eine Reaktionszeit von 72 Stunden hat, die weltweit einsetzbar ist. Und so ähnlich geschieht das dann auch bei der Teilmobilmachung oder Mobilmachung. Die Truppen werden dann A, personell aufgestellt, besser aufgestellt, bekommen entweder Reservisten zugeführt oder neue Soldaten, neu ausgebildete Soldaten zugeführt, dazu noch Waffen, Munition, finanzielle Mittel und Verpflegung, damit sie im Einsatzland A, die Kampfkraft aufrechterhalten können und B, vor allem auch zielgerichtet und effektiv wirken können. Jetzt hat Wladimir Putin bei seiner Ansprache bereits mitgeteilt, dass er 300.000 Reservisten einziehen möchte. Was ist allerdings dieser Begriff oder was bedeutet dieser Begriff Reservist eigentlich? Weil man oftmals in den Medien hört, ach, die Soldaten sind doch gar nicht ausgebildet, die schicken da Frischfleisch hin, das ist doch Kanonenfutter und die haben doch keine Ahnung von dem, was sie dort überhaupt machen sollen. Ist das richtig? Die Antwort ist nein, es ist falsch. Weshalb ist es falsch? Und das möchten wir jetzt aufklären. Es geht hier nicht um einen Rekruten, um einen Jungsoldaten, der gerade die Grundausbildung abgeschlossen hat und zum ersten Mal hier eine Waffe in die Hand gedrückt bekommt und gesagt bekommt, so, jetzt marschier Richtung Ukraine und sieh zu, dass du das Land da eroberst. Nein, so funktioniert das nicht. Bei den Reservisten handelt es sich um gediente Soldaten, die ihre Dienstzeit abgedient haben und dann die Armee verlassen haben. Sprich, wir reden hier bereits von gedienten Veteranen oder von Reservisten, die eine längere Dienstzeit hinter sich haben und nach wie vor nach Ausscheiden aus dem aktiven Dienst den Reservistenstatus innehaben und somit immer noch zur Landesverteidigung da sind. Das heißt, auch wenn eine Mobilmachung ausgerufen wird und man gesagt bekommt, hey, in der Ostukraine werden russische Bürger jetzt verteidigt, dort müssen wir intervenieren und durch die Teilmobilmachung bist du jetzt als Soldat gefragt, wir ziehen dich ran, du musst dort wirken, hat man dem Folge zu leisten. Jetzt sieht man, im Fernsehen werden immer wieder solche Sachen gezeigt, dass Reservisten sich nicht freiwillig melden. Es gibt größere Protestaktionen gegen die sogenannte Einberufung. Dabei ist das überhaupt keine Einberufung. Einberufen wird man zunächst einmal, wenn man allererstes Mal dient. Ja, das ist keine Einberufung. Den Reservistenstatus, den hat man inne, wenn man bereits gedient hat. Das möchten wir zunächst einmal faktisch hier und jetzt festhalten. So, man wird zum Dienst wieder herangezogen. Und dafür hat man sich auch freiwillig im Vorfeld gemeldet. Jeder Kamerad, der mir gerade zuhört, weiß ganz genau, man muss sich zum Reservisten melden. Beziehungsweise im Nachgang, nach seiner aktiven Dienstzeit, sich darum kümmern, dass man als Reservist beziehungsweise als aktiver Reservist geführt wird. Und dann wird man erneut sogar eingekleidet. Eingekleidet bedeutet, dass man nochmal ein paar Truppenanzüge, ein paar Dienstanzüge bekommt, die für den Fall der Fälle da sind, wenn man zum Beispiel eine Wehrübung macht und dann dort seine Wehrübung ableisten muss. Also sprich, man ist eine bestimmte Zeit, 1 oder 2 Monate dann in der Wehrübung bei der Bundeswehr und scheidet dann wieder aus und geht in die zivile Welt zurück. So ist es auch in Russland. Ja, das sind alles gediente Soldaten. Und jetzt hinzugehen und Proteste aufzufahren, beziehungsweise wir haben eine aktuelle Meldung sogar aus einem Reservistenbüro, wo ein Kommandant erschossen wurde oder angeschossen worden ist, ich muss mich korrigieren, angeschossen worden ist, weil dieser seine Arbeit gemacht hat. Es ist eine Einberufung und er sitzt dort, beziehungsweise ist es keine Einberufung, sondern eine Heranziehung für die Teilmobilmachung. Der sitzt einfach dort und sagt, hey, okay, ihr müsst zum Dienst. Und dann wird dieser einfach aus dem heiteren Himmel von jemandem angeschossen. Das ist unter aller Würde, A, für diesen Kommandanten, der in der Uniform seinen Dienst verrichtet, B, ist das Hochverrat und Landesverrat und Flucht vor dem Feind. Das ist Desertieren, denn dieser Mensch war bereits aktiver Soldat, führt eine Waffe mit sich und anstatt diese gegen den Feind, gegen die Truppenteile dort zu richten, die wiederum russische Bürger dort erschießen und erniedrigen, geht dieser Feige hin und erschießt oder schießt einen wehrlosen Menschen an, einen wehrlosen Kommandanten, der aufrichtig seinen vaterländischen Dienst verrichtet. Und dieser Verräter, dieser Landesverräter, dieser Angsthase geht hin und stellt sich gegen sein Land und schießt einen wehrlosen Kommandanten, einen wehrlosen Menschen an. Wie feige kann man eigentlich sein? Wie feige vor den Feind kann man eigentlich sein, dass man vor diesem flieht? Auch in Deutschland gibt es den Paragraphen für Deserteure und diesen möchte ich euch einmal benennen, bevor man sagt, Dennis ist ein Hardliner, soll man doch hier die Fakten sprechen lassen und nicht irgendwelche Hirngespinste. Bei der Bundeswehr gibt es hier einen sehr speziellen Begriff, der mit Deserteuren in Verbindung gebracht wird und dieser heißt Fahnenflucht. Und dazu möchte ich euch die Definition von der Bundeswehr einmal vorlesen. Fahnenflucht nach dem Wehrstrafgesetz in Bundesrepublik Deutschland. Ich zitiere. Fahnenflucht ist in Deutschland nach § 16 Wehrstrafgesetz strafbar. Schutzgut des Strafbestandes ist die Schlagkraft der Truppe. Danach wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft, wer eigenmächtig seine Truppe oder Dienststelle verlässt oder ihr fernbleibt, um sich der Verpflichtung zum Wehrdienst dauernd oder für die Zeit eines bewaffneten Einsatzes zu entziehen oder die Beendigung des Wehrdienstverhältnisses zu erreichen. Bereits der Versuch der Fahnenflucht ist strafbar. Übt der fahnenflüchtige Soldat tätige Reue, indem er sich binnen eines Monats stellt und ist er bereit, Wehrdienst zu leisten, so wird die Höchststrafe auf 3 Jahre Freiheitsentzug herabgesetzt. Jetzt ist die Frage, warum ist es dann erlaubt, dass wir, wenn wir Deserteure in unserer Hemisphäre im Westen haben, warum ist dort Desertieren erlaubt und wird in den Medien nicht breitgetreten und warum werden Deserteure, Fahnenflüchtige oder Verräter, die einen unschuldigen Kommandanten im Wehrbüro anschießen, so publik gemacht und als freiheitlich-demokratische Kämpfer verteidigt? Warum? Wo ist der Sinn dahinter? Es gibt keinen Sinn, denn das ist Doppelmoral auf Endlevel, die vom Westen nicht nur finanziert, sondern auch propagandiert wird. So, und zum Schluss möchte ich das Ganze nochmal so richtig abrunden. Ja, wir haben hier eine Mobilmachung und diese Mobilmachung dient vielmehr darum, die schutzbedürftigen Russen und Russinnen in der Ostukraine, Donbass, Lugansk und Krim zu schützen. Punkt, Schluss, Ende, aus. Jeder, der was anderes behauptet, ist ein Lügner, ist ein Betrüger und ist ein westlicher Propagandist, der versucht, die Wahrheit zu vertuschen. Wir lesen auch immer mehr momentan in den Zeitungen, dass die Oligarchen Putin stoppen sollen. Von welchen Oligarchen sprechen wir hier eigentlich? Sprechen wir hier von Oleg Deripaska, der mit seinen Compadres zusammen versucht hat, Russland jahrelang, jahrzehntelang zu unterjochen? Hat ja mit Boris Jelzin ganz gut geklappt. Nur hat dieser Herr Deripaska mit seinen Compadres, mit diesen sogenannten Oligarchen Russlands, der Führungselite Russlands, damit gerechnet, dass sie, wenn sie denn Wladimir Putin zur Macht verhelfen, dass dieser genauso schwach sein wird wie Boris Jelzin. Allerdings haben sie sich mit Wladimir Putin komplett verkalkuliert. Reden wir von diesen Oligarchen, die pro-westlich eingestellt sind? Ja, liebe Vereinigten Staaten von Amerika, ja, liebe Europäische Union und die Bundesregierung Deutschland. Mir ist völlig klar, dass ihr euch einen Oleg Deripaska als Anführer der Oligarchen wünscht, die wiederum nach eurer Nase und Pfeife tanzen und ökonomisch einfach mal die russische Wirtschaft ins Chaos stürzen. Das hat der Herr Oleg Deripaska ja schon mal gemacht. Aber wir möchten uns daran erinnern, dass dieser letztendlich dann von Wladimir Putin wie ein tollwütiger Hund zu seinem Tisch gerufen worden ist, wo Herr Wladimir Putin gesagt hat, hier unterschreibst du jetzt und meinen Kugelschreiber gibst du zurück. Und ab jetzt werdet ihr keine Menschen mehr ausnehmen und ausbluten lassen. Wladimir Putin war nämlich zwar der Nachfolger von Boris Jelzin gewesen, aber er war nicht der Handlanger der Oligarchen wie der Herr Boris Jelzin. Da haben sich die Oligarchen wohl in Russland extrem verkalkuliert. Und jetzt erleben wir immer mehr, dass nach genau solchen Oligarchen geschrien wird, weil der Herr Wladimir Putin ungemütlich für euch ist. Ich hoffe auch, dass im weiteren Verlauf dieser Ereignisse in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren wir hier ganz speziell die deutsche Regierung die Retourkutsche für diese Aktionen bekommt und dass wir in der Zukunft als deutsche Bevölkerung und Bürger so schlau sind, nie wieder eine Ampelkoalition mit Grün, Rot oder auch Gelb an die Macht kommen lassen. Denn sei es die FDP, die das Land wie ein Wirtschaftsministerium hier führt, oder sei es die Grünen, die Kriegstreiber Nummer 1 in Europa geworden ist, oder ein Olaf Scholz, eine alte Partei wie die SPD, zu seinen Laufburschen gemacht hat, wobei er selber nicht mal den Mund und seine Zähne auseinander bekommt. Jetzt erleben wir aber parallel dazu auch noch die Entwicklung um die Nord Stream 1 und die Nord Stream 2. Rein zufällig hatte Wladimir Putin angeboten gehabt, eine Lösung für unsere Gaskrise und Energiekrise zu haben. Hey, komm, wir machen einfach mal Nord Stream 2 auf und dann habt ihr eure Probleme in der Europäischen Union gelöst. Und was ist passiert? Oh, heute gucken wir uns die Nachrichten an und Nord Stream 1 und 2 sind einer Explosion zum Opfer gefallen. Ach, was für ein Zufall. Und wer trägt davon Profit? Selbstverständlich der Westen. Wladimir Putin hat somit keine Möglichkeit mehr zu sagen, ey komm, ich kann euch immer noch was liefern. Nein, denn das wurde jetzt vom Westen aus sabotiert. Man hat es geschafft, die Nord Stream 1 mit Sanktionen zu zerstören und die Nord Stream 2 hat man eben mit den Bomben zerstört. Herzlichen Glückwunsch, lieber Westen, liebe Vereinigte Staaten von Amerika und Europäische Union, wer auch immer eure Saboteure gewesen sind, ihr habt das erreicht, was ihr wolltet. Ja, meine lieben Zuhörer, wie ihr merkt, wird man dabei sehr schnell emotional, weil man diese Lügengeschichten der westlichen Hemisphäre, der westlichen Politiker einfach nicht mehr glauben kann. So, und es ist ein riesengroßes Spiel im Gange und das zielgerichtet gegenüber Russland, um Russland, China und die Türkei im Nahen Osten zu schwächen, damit man seine eigenen Machtgefüge installieren kann. Ich hoffe, ihr habt heute noch einmal Spaß gehabt beim Zuhören. Ich würde mich über Kommentare und Zuspruch eurerseits freuen. Bitte einmal liken, bewerten und beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt, Dennis Karabak mit Kontrovers ist am Mic. In dem Sinne, euch einen schönen Abend, euer Dennis.
Das war rt.de Podcast. Kontrovers mit Dennis Karabak.